Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrter Pater Prior, liebe Mitbrüder, wer ist es, der heute Abend ins Studio zu uns eingeladen ist? Wer? Bernhard und Martin? Und im Hintergrund steht Augustinus. Das Ganze umspannt ungefähr 1100 Jahre. Augustinus in Nordafrika, gestorben 430. Bernhard aus Burgund, gute Weingegend, gestorben 1153. Luther aus Eisleben, gestorben 1546. Also Norddeutschland trifft Burgund und Europa trifft Afrika. Warum habe ich diese Studiogäste eingeladen, dass sie zu uns sprechen? Es hängt zusammen mit der Frage der Einheit der Christen. Die These heißt, die Einheit der Christen liegt an der gemeinsamen Wurzel von Bernhard und Martin verborgen. Der Schlüssel zur Einheit der Christen liegt an der Stelle, wo Bernhard von Clairvaux und Martin Luther sich eines sind. Wir fragen daher nach den Gemeinsamkeiten zwischen beiden und wir fragen auch nach den Unterschieden. Vor allen Dingen, ab wann das Trennende so deutlich geworden ist, wie es heute zu sein scheint. Denn das ist klar, für das Trennende ist mehr die Gier der Fürsten nach Kirchengut verantwortlich, als Martin Luther selber, der keine gespaltene Kirche wollte. Und für die Art, in der die Konfessionen einander begegnen, ist die Größe der Aufklärung wichtig geworden. Seit der Aufklärung haben die Evangelischen das Kreuzzeichen und die Messgewänder und den Weihrauch endgültig abgeschafft. Und die Unterschiede sind größer geworden. In der zweiten Aufklärung, deren Folgen wir gerade durchleben, bis hin zur Sprengung der Gemeinsamkeiten durch Familien- und Sexualethik. Bevor wir beginnen, ein symbolischer Liebe Kinder, ihr kennt schon, erkennt schon, wer ich bin. Ich bin der Bruder Bernhard, der Vater von all den Pinguinen, die hier rumlaufen. Der geistige Vater, nicht der biologische. Liebe Christinnen und Christen, ich bin der Bruder Martin aus Eisleben. Geboren in Eisleben, gestorben in Eisleben, alles gute deutsche Provinz. Und ins Kloster bin ich eingetreten in Erfurt. Wenn ihr mal nach Erfurt fahrt, vergesst nicht, dort das Augustinerkloster zu besichtigen. Dort könnt ihr ein wenig die Nöte und Ängste nachvollziehen, die ich erlitten habe. Aber auch die Begeisterung durch das schöne Glasfenster hinter dem Altar. Ich möchte dir, lieber Bruder Bernhard, als Zeichen meiner Verehrung einen Honigpott überreichen. Denn du bist der Dr. Mellifluus. Deine Rede ist süß wie Honig. Und das vertraue ich deinen Händen an. Original Klosterhonig aus Bochum-Stiepel. Zu Händen des lieben Honig- und Bienenpaters, der dafür zuständig ist. Deine Rede ist in der Tat süß wie Honig, besonders wenn man deine Schrift De Diligendo Deo über die Gottesliebe zur Kenntnis nimmt. Und lieber Bruder Martin, ich möchte dir auch etwas überreichen. Untertänigst, wie du siehst, eine Rose ohne Dornen, wie Maria eine Rose ohne Dornen. Denn dein Wappen ist die Rose, die berühmte Lutherrose. Diese Lutherrose ist keine Krankheit, sondern eine richtige Rose. Dein Wappen bildet den Grundriss einer Rose ab, fünfeckig. Und nun kannst du raten, warum diese Rose in dein Wappen kommt. Weil die Rose ein Bild für Maria ist, denn die Rose hat fünf Ecken. M-A-R-I-A. Und deshalb ist die Rose, die in ihrem Grundriss gleichfalls fünf Blätter hat, ein Inbegriff für Maria. Und das ist ein Symbol, die Rose, die ich dir schenke, dafür, dass wir Katholiken deine Marienfrömmigkeit wunderbar finden und dass wir Zisterzienser sie noch wunderbarer finden und deine Auslegung des Magnificat, also des Liedes aus Lukas 1, hochpreist meine Seele den Herrn, dass wir jeden Abend in der Vesper singen, dieser Kommentar zu Magnificat ist der schönste, den es gibt, und ich kann allen Katholiken nur empfehlen, diesen Kommentar mal zu lesen und vielleicht sogar auswendig zu lernen. Denn ich selber habe auch ab und zu das Magnificat erwähnt, aber sowas Schönes wie du habe ich nicht zustande gekriegt. Ihr könnt also erkennen, liebe Kinder, dass an den Symbolen für die Gemeinsamkeit auch die Einheit der Christen deutlich wird. Die Rose und der Honigpott. Mit Maria hast du ganz recht, lieber Bruder Bernhard. Denn ich bin noch der Überzeugung, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger ist, dass sie große Demut und großen Glauben hatte und herzliche Liebe gegen alle Menschen, dass sie ohne alle Sünde war, und zwar von Anfang an. Also das, was die Päpste erst später definiert haben im 19. Jahrhundert, habe ich damals schon geglaubt. Und Maria hat Christus geboren ohne Schmerzen, weil sie frei war von der Erbsünde, und ohne Versehrung. Das heißt, sie ist Jungfrau vor der Geburt und bei der Geburt und nach der Geburt. Vor allen Dingen hat sie Jesus zur Welt gebracht ohne Manns- und Menschenwerk. Mannswerk soll die Zeugung sein, anstrengend angeblich, meine ich, und Menschenwerk ist ganz parallel dazu, also nur von Gott geschenkt. Und ich bin auch der Meinung, dass Maria Fürbitterin ist, wie die anderen Heiligen und Christen auch. Das habt ihr meistens vergessen. Ich mache allerdings eine Unterscheidung. Fürsprecherin soll sie nicht sein. Das ist der Titel, den ich für Christus reserviere. Aber Fürbitterin schon, wie alle Heiligen, die es übrigens gibt, und Christen auch. Das kommt mir sehr entgegen und darin vor allen Dingen sind wir uns einig, lieber Bruder Martin, gegenüber den vielfältigen Strömungen im Neuprotestantismus, das, finde ich, ist das, was wir beide nicht wollten. Schließlich haben wir noch eine andere gemeinsame Position. Wir sind kritisch gegenüber der kirchlichen Hierarchie. Mönche und Bischöfe, das war häufig spannungsvoll, aber zu Nutzen beider. Und ich habe sogar an den Papst Eugen III. Geschrieben, er sollte sich doch bitte daran erinnern, dass er ohne Mitra zur Welt gekommen ist. Lieber Papst, du bist ohne Mitra zur Welt gekommen. Das heißt, bilde dir nichts drauf ein, du bist im Kern bloß und nackig, wie wir alle, und so wirst du auch sterben. Mein Freund Wilhelm von Saint-Thierry, der zunächst Benediktinerabt war, aber dann eigentlich gegen meinen Willen doch Zisterzienser geworden ist, hat eine schöne, saftige Äußerung über die Weise gemacht, in der kirchliche Prälaten sich den weltlichen Herrschern an den Hals werfen. Da sind wir Lutheraner in der Regel etwas brav gewesen, muss ich zugeben. Und das Feuer der Kritik, das aus dem Mönchtum kommt, das bewundere ich allenthalben. Ich lese euch mal diese Passagen vor aus dem Buch des Wilhelm von Saint-Thierry. Der Wilhelm ist nicht so viel in der Welt herumgereist wie ich oder wie ihr, sondern war brav in unserem Kloster und hat fleißig geschrieben. Deshalb hat der Herr Berger mit seiner Frau zusammen meine Gebete und Meditationen und auch dessen Gebete und Meditationen und auch dessen Römerbriefkommentar übersetzt. Und dieser Wilhelm schreibt, heute verlangt man von den Lehrern der Kirche, dass sie geschäftstüchtig und mit allen Wassern gewaschen sind, dass sie mit der Zeit gehen und Lebensart haben. Wer gerade heraus ist, wird ausgelacht. Wer fromm ist, wird verachtet. Demut ist aus der Mode gekommen. Und welcher Kirchenmann wäre damit zufrieden, einfach nur ein guter Seelsorger zu sein, wenn er nicht auch außerhalb der Kirche glänzen könnte? Ach, wenn doch die Leute erkennen würden, dass sich diese Art von Glanz schnell abnutzt. Gegen die Warnung des Apostels haben wir uns von Räubern, Wucherern und allen anderen zwielichtigen Gestalten, die in der Welt herumlaufen, abhängig gemacht. Was kann ein Kirchenmann, der nicht solchen Leuten nach dem Munde redet, der sich nicht haargenau dem Zeitgeist anpasst, der nicht seinen Vorgesetzten zu schmeicheln und seine Untergebenen zu ködern versucht, indem er ihnen viel vormacht und noch mehr hinter ihrem Rücken tut, was kann ein solcher Kirchenmann, der dem Zeitgeist so fern ist, heute noch ausrichten? Was soll er machen? Wo soll er hin? Übrigens, wenn ich dich so ansehe, Bernhard, dann fällt mir etwas Unmönchisches auf. Du hast einen Bart. Wir Mönche tragen keinen Bart. Zeig mir mal ein Foto von Luther mit Bart. Ich habe mir den Bart wachsen lassen mit Rücksicht auf Pater Andreas. Den will ich nicht im Regen stehen lassen. Da sollen nicht die Leute mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, Edschmann, du hast einen Bart. Nein, ich bin solidarisch mit Pater Andreas. Das sollt ihr alle wissen. Gehen wir weiter zu unseren Gemeinsamkeiten. Das lieben die Deutschen besonders und deshalb haben wir das auch besonders hervorgehoben. Wir kennen beide das Stundengebet, die Psalmen. Es gibt wunderbare Psalmenauslegungen von dir und auch von dir. Und auch du, Bernhard, hast deine Kutte immer anbehalten, obwohl du hauptsächlich als Manager in der Welt herumgefahren bist. Übrigens warst du auch in Deutschland. Zumindest das Kloster Himmerod in der Eifel hast du gegründet. Darauf bin ich stolz. Auch dass Himmerod nicht mit normalen Verkehrsmitteln erreichbar ist. Und kann nur sagen, betet für Himmerod, dass es überflutet wird von einer wahren Schar von jungen Pinguinen. Gemeinsam, das ist ganz erstaunlich, das kann man bei der Lektüre des Römerbriefkommentars von Wilhelm feststellen, ich habe es nicht gewusst, dort bei deinem Freund Wilhelm in deinem Kloster wird zum Römerbrief entwickelt das reformatorische Dreigespann Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus. Allein durch Glauben, allein durch Gnade und allein Jesus Christus. Wenn die Menschen wüssten, dass dieses Kernstück der Reformation allein durch Glauben, allein durch Gnade, allein Jesus Christus in dieser Formulierung schon bei deinem Freund und Ordensbruder Wilhelm auftaucht, dann wären sie etwas bescheidener und werden sagen, lasst uns doch danach streben, Glauben und Gnade und Christus wieder zu entdecken. Es ist aber etwas anderes, lieber Bruder Martin, wenn man im Zusammenhang des Römerbriefes sagt, wie Wilhelm das tut, mein Freund Wilhelm, der sagt, nicht das jüdische Gesetz macht selig, sondern allein der Glaube an Jesus Christus macht selig. Das ist also vom Gegenteil her zu verstehen. Nicht das Gesetz und die Erfüllung des Gesetzes. Und dieser Punkt unterbleibt in der Reformation oder jedenfalls dann, wenn man diese Formeln zu Schlagworten macht, dann fehlt das Gegenüber, das im Römerbrief da ist. Und mir scheint manchmal, dass auch, wenn man diese Worte außerhalb der Kirche gebraucht, was ich ja nicht wollte, dass sie dann zu bloßen Formeln erstarren, dass dann die Menschen meinen, das wäre das Christentum. Das ist ein wichtiger Punkt. Du wolltest keine Spaltung der Christenheit. Du wolltest nicht zwei Kirchen. Aber innerhalb der bestehenden Christenheit wolltest du, dass wir nicht den Römerbrief lesen und darüber froh werden. Und ehrlich gesagt, deine Fröhlichkeit, die imponiert mir besonders. Unser Freund Wilhelm hat gesagt, es gibt kein Zisterzienserkloster auf der ganzen Welt, in dem es nicht mindestens einen fröhlichen Menschen gäbe. Also in Stiepel haben wir gleich 10, 11, 13 Stück davon. Und diese Fröhlichkeit habe ich mitgenommen aus dem Kloster. Ihr könnt sie nicht nur in meinen Tischreden erkennen, sondern auch in meinen Liedern. Zu den Liedern kommen wir gleich noch. Was ist denn, lieber Bruder Martin, der eigentliche Punkt bei dir? Was ist für dich wichtig? Wichtig ist, die Selbsterkenntnis führt zu der Einsicht, dass wir nichts sind und dass alles Gute von Gott kommt. Das kann ich voll unterstreichen. Das ist zisterziensische Lehre. Weißt du, das gemeinsame Mönchische besteht darin, dass jeder Mönch alles auf eine Karte setzt, dass er sagt, alle anderen Löcher, durch die ich entwischen könnte, will ich verstopfen. Es bleibt nur die eine Karte, es bleibt nur das eine Loch, nämlich die Frage nach Gott. Und dann entdeckt man, so habe ich es gesagt, Gott hat uns zuerst geliebt und ohne unser Verdienst. Und weil das so ist, ist das Maß zu lieben, Gott ohne Maß zu lieben. Wobei mir klar ist, dass keiner Gott so lieben kann, wie es angemessen ist. Das ist toll, das finde ich genauso. Gott hat uns zuerst geliebt und ohne unser Verdienst. Und das Maß zu lieben heißt, Gott ohne Maß zu lieben, das genau finde ich auch. Warum sind wir uns darüber nicht einig? Sind wir? Das kommt auch daher, dass unser gemeinsamer Vater Augustinus nicht nur uns über die Gnade und den Glauben lehrt, sondern auch eine Theologie des Herzens vertritt, die besonders nah an den Menschen ist. Später hat die dann der heilige Franz von Assisi aufgegriffen und der heilige Ignatius auf seine Weise, der mir übrigens immer sympathischer wird im Laufe der Zeit, der heilige Ignatius von Loyola, nicht zuletzt in der Betonung des Willens. Aber als Schüler des heiligen Augustinus vertreten wir eine Theologie des Herzens und deren Erbe sehen wir jedes Jahr an den beiden wichtigen Punkten, Weihnachten und Karfreitag. Weihnachten kann ich verstehen, das ist der Tag, an dem die Kirchen voll sind. Und Karfreitag, naja, es hält sich in Grenzen, aber immerhin hat man oft und lange gesagt, Karfreitag ist für die Evangelischen der wichtigste Feiertag. Deshalb haben da die Katholiken ihre Wäsche rausgehängt, um zu zeigen, für uns ist das nicht so. Aber für Zisterzienser ist das keine Alternative, Karfreitag und Ostern. Das schöne Lied, O Haupt voll Blut und Wunden, ist in der lateinischen Originalfassung von einem Zisterzienser natürlich gedichtet, von Arnulf von Löwen, der um 1240 Abt eines Zisterzienserklosters war. Und lateinisch heißt das Salve caput cruentatum totum spinis coronatum. Sei gegrüßt, du blutiges Haupt von Dornen ganz geziert. Das hat dann der berühmte evangelische Liederdichter aufgegriffen und daraus auch Haupt voll Blut und Wunden gemacht. Und was das Herz betrifft, so gab es in den Zisterzienserklöstern, in der Mädchenabteilung, also bei den Zisterzienserinnen besonders, für die Weihnachtszeit ein Christkind aus Holz, und die einzelnen Schwestern durften es in den Arm nehmen und wiegen und wickeln. Herzschmerz nennt man das. Herzliche physische Berührung. Und in dem Zisterzienserinnenkloster Wöltingerode bei Goslar gibt es bis heute einen hölzernen Christus, der zu Karfreitag richtig zu Grabe getragen wurde. Damit der christliche Glaube nicht nur Theorie ist, sondern sinnlich anschaubar, damit die Menschen für ein Stück erleben, was es heißt, Jesus ist Mensch geworden. Wirklich Mensch und ein Mensch, den man lieb haben kann, über den man weinen kann, über den man fröhlich sein kann, wenn er geboren ist. Eine Besonderheit haben wir, wenn es um das Menschsein geht, die Augustiner Chorherren, zu denen du gehörtest, nicht haben, aber wohl die Zisterzienser. Nämlich alle großen alten Zisterzienserväter, also meine Kollegen inklusive meiner selber, haben alle Kommentare zum Hohenlied geschrieben. Das Hohelied steht im Alten Testament und das ist eigentlich ein Lied von Mann und Frau. Und die Juden sind der Meinung, dieses sei das wichtigste Stück im Alten Testament, obwohl bei der Frau nicht erwähnt ist, ob sie Jungfrau war oder nicht. Es ist auch nicht gesagt, dass der Bräutigam ihr Hoffnungen macht auf eine baldige Hochzeit oder umgekehrt. Also weder von Jungfräulichkeit noch von Ehe ist die Rede. Es kommt noch nicht einmal das Wort Gott vor. Aber es steht in der Bibel, das Hohelied, und die Zisterzienserväter haben darüber Kommentare geschrieben, ich auch, und Irret von Rivaux und Wilhelm natürlich auch. Und wenn man die heute liest, kann man ein Stück merken von der Begeisterung für das Thema Nummer 1. Die Zisterzienser sind diejenigen, die entdecken, dass das Thema Nummer 1 auch mit Kloster und Mönchtum und Glauben und Christus zu tun hat. Das ist bei mir dadurch erhalten, dass ich eine Zisterzienserin geheiratet habe, Katharina von Barra, worauf wir bis heute stolz sind. Ich nenne die Katharina immer den Herrn Käthe, weil sie energisch den Haushalt geführt hat. Und wir haben aber nicht nur über Kinder und Küche und Kirche geredet, sondern natürlich über unseren gemeinsamen Freund Bernhard. Und daher kommt meine Äußerung, du Bernhard bist der größte christliche Theologe, der größte christliche Theologe. Die kann man alle vergessen, den heiligen Gregor und wen gab es noch vorher? Nicht den heiligen Paulus natürlich, aber die Apologeten und die mittelalterlichen Theologen. Man kann sie alle vergessen, wenn man deine Predigten liest, und man kann verstehen, dass aufgrund deiner Predigten junge Männer sich sofort scharenweise dazu meldeten und sagten, wir möchten ins Kloster eintreten. Und deshalb hattest du auch das Privileg, Leute direkt durch die ewigen Gelübde ins Kloster aufzunehmen. Wenn man schon die Falle aufmacht, dann darf man sie auch gleich zumachen. Das hast du gemacht und das hat dazu beigetragen, dass Mitteleuropa immerhin 1500 Zisterzienserklöster zählte. 1500. Gerade in Ostdeutschland ist die Landschaft voll davon. Und man kann das immer erkennen an dem schicken kleinen Dachreiter und nicht an dem großen Kirchturm in der Regel. Und bis heute gibt es, oder heute gibt es wieder einen Verein evangelischer Zisterzienser-Erben, vor denen Herr Berger demnächst diesen Dialog auch aufführen darf. Beim Hohenlied interessiert uns besonders, wie das auch beim in der Sexualität so ist, der Kuss. Und daher Hohelied 1,1. Er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes. Und dieser Kuss ist die Begegnung von Gott und Mensch. Und dieser Kuss ist Christus selbst, habe ich geschrieben. Bei uns äußert sich das wenigstens so, dass ich sage, das Verhältnis von Christus und Seele ist wie das von Mann und Frau. Also ich habe diese Bilder sehr wohl übernommen. Und außerdem zeigst du ja an manchen Stellen, lieber Bruder Martin, dass du durchaus einen guten Geschmack für die Qualität von Mädchen hast. Das kann ich beweisen. In deiner Übersetzung des Alten Testamentes schreibst du zum Hohen Lied, wieder der Text, über den wir reden, Kapitel 4, siehe, meine Freundin, du bist schön, deine Augen sind wie Tauben, Augen zwischen deinen Zöpfen, dein Haar ist wie die Ziegenherde, die beschoren ist auf dem Berg Gilead. Lassen wir mal die Ziegenherde weg, weil das voraussetzt, dass die Freundin des Sängers hier schwarzhaarig war. Lassen wir das mal, die Augen zwischen deinen Zöpfen. Dazu gibt es eine Bemerkung von dir, Bruder Martin, die sich so anhört. Er meint, der Salomo, die Haarlocken, welche nach natürlicher alter Weise ungeflochten und zurückgeschlagen den Weibsbildern fast wohl stehen, wenn sie mit volligem Angesicht und rötlichten Backen heraussehen und die Haare zu beiden Seiten herabhängen und über die Ohren und Achseln. Ich lese es nochmal vor. Salomo meint, die Haarlocken, welche nach natürlicher alter Weise ungeflochten und zurückgeschlagen den Weibsbildern sehr wohl stehen, wenn sie mit volligem Angesicht und rötlichem Backen heraussehen und das Haar zu beiden Seiten herabhängt, über die Ohren und Achseln. Vergleichen wir mit deinem schönen Text die Einheitsübersetzung. Da heißt es, deine Augen sind wie Tauben hinter deinem Schleier. Da, wo du geschrieben hast, zwischen deinen Zöpfen und von dem runden Gesicht mit den roten Backen redest, da kommt jetzt der Schleier hin. Das hat philologische Gründe, zeugt aber auch ein bisschen von der Armut philologischen Denkens. Was folgt aus dieser Bejahung der Sinnlichkeit. Es folgt daraus, dass auch die berühmte Rechtfertigungslehre, die ein gemeinsames Thema ist, auf zisterziensische Weise nicht abstrakt durch den Glauben gelöst wird, sondern durch die Sehnsucht. Und dass in der Folge das Handeln des Menschen in Gottes Handeln eingeht, wie ein Tropfen Wasser im Wein. Das kennst du aus jeder Messe. Wenn der Wassertropfen in den Wein gegeben wird, so sage ich, geht das Handeln des Menschen in dem Wein Gottes auf. Und das mit der Sehnsucht verstehe ich so. Rechtfertigung durch Glauben ist häufig in Gefahr, dass man fragt, was glaubst du alles? Und dann sagen viele Menschen, ich glaube das und das und das nicht und damit habe ich Schwierigkeiten. So habe ich es aber gar nicht gemeint, sondern ich habe gemeint, Glauben als Vertrauen, Glauben als Zuversicht und nicht in dem Maße Glauben als Dogmatik. Das machen immer die Leute, die an der falschen Stelle fromm sind. Die machen aus dem Glauben eine Liste von Punkten, die sie abfragen. So ist es Herrn Professor Berger schon ergangen, dass er gefragt wurde, glauben Sie an erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens. Dann hat Herr Berger klugerweise gesagt, das ist alles geschenkt. Entscheidend ist, dass man sein Leben Gott anvertraut. Das ist die wahre Definition des Glaubens. Und darin sind wir uns ganz einig. Und nur wenn man das Gefühl hat, man kann sein Leben nicht dem Herrgott ganz anvertrauen, dann erfindet man die Theorie, warum das irgendwie brüchig sein muss. Es ist immer erst ein Lebensgefühl. Und dieses Lebensgefühl hat, wie wir sehen werden, viel mit dem Singen zu tun. Jetzt kommen wir aber zu den Differenzen. Meine Anfrage, kommt nicht die Nächstenliebe zu kurz bei dir und deinen Pinguinen? Ich finde, dass es wichtig ist, erst die Liebe Gottes zu entdecken und zu betrachten und zu loben. Sonst hätten wir denen nichts voraus, die nicht wissen, warum sie schenken sollen und wie zu helfen ist, wenn es nicht klappt. Und zweitens ist jedes Kloster ja nicht nur eine Versammlung von frommen oder bigotten Menschen, sondern die wahre Spielwiese für die Einübung von Nächstenliebe. Das sieht man heute noch daran, dass uralte Mitbrüder bis zu ihrem seligen Ende häufigst im Kloster versorgt sind. Das sieht man darin, dass auf jeden Mönch und auch auf den Abt wie mich viele Prüfungen zukommen, ob man wirklich zur Liebe bereit ist, weil alles andere unwesentlich ist. Nur die Frage der Liebesfähigkeit ist als zentrale Frage erhalten geblieben. Und da wir wissen, dass wir die ideale Gesellschaft, denn darum geht es in einem Kloster, nicht ohne Gott herstellen können, müssen wir uns vertiefen in den Glauben, um die nötige Schubkraft zu haben. Das ist wie bei den Raketen, die zum Mars fliegen. Eigentlich denken die Menschen seit Plato darüber nach, wie sie friedlich miteinander leben können. Und keiner schafft es. Und die Kriege sind gerade in diesem Jahr sind furchtbar. Der christliche Entwurf heißt nicht einfach, du sollst lieben. Dann sagen die Leute, wie kann ich das nur können? sondern die christliche Lösung heißt, guck nach oben, hol dir dort die Freude bei den Spatzen, geh in den Wald, hol dir dort die Anschauung, die du brauchst, und dann kehr in dein Kloster wieder zurück und gib das weiter an Freude über die Herrlichkeit Gottes, was du in der Schrift und im Wald gesehen hast. So kann man das verstehen und so meine ich es auch. Das ist kein Unterschied. Und meine Frage, wo die Nächstenliebe vorkommt, erübrigt sich daher, weil du ganz stark, das kann man auch an deinen Briefen sehen, das Miteinander im Kloster betonst. Etwas ernster geht es schon mit dem Unterschied in der Auffassung von der Kirche. Wir sind da ein bisschen mehr augustinisch. Augustinus war in seiner Jugend Manichäer, das heißt, er war der Meinung, dass außer Geist alles andere böse ist. Materie ist böse, Institutionen sind böse, Bischöfe sind böse. Alle guten Werke sind nicht gut, sondern böse. Alles, was der Mensch tut, ist nur korrupt und vergänglich. Davon hat Augustinus auch als Kirchenvater, obwohl er der größte christliche Theologe ist, wie wir beide glauben, ziemlich viel bewahrt. Und in der Auffassung von der Kirche haben wir das übernommen. Wir haben gesagt, auch die Kirche ist korrupt, auch die Kirche ist nicht heilig. Auch die Kirche kann irren und die strukturelle Ungerechtigkeit, die man in der Kirche findet, ist ein Bild für den Zustand, in dem wir uns alle befinden, als sündige Menschen. Da wird dann also das, was die Kirche im Gottesdienst tut, zu einem bloßen Zeichen, das hängt miteinander zusammen. Es wird leer, weil es von der menschlichen Korruptheit angefressen ist. Das ist das Dauerproblem. Die Menschen sind so von Grund auf böse, weil sie Materie sind, weil sie die Erbsünde haben, wie wir beide mit Recht glauben. Aber bei dir, lieber Bruder Martin, wird diese Erfahrung des Abgründigen, des Negativen, der Sünde ganz stark. Und du überwindest das immer wieder durch deine Fröhlichkeit. Aber du redest auch davon, und da bist du ganz ehrlich, wie wir Mönche von Grund auf sein müssen, dass du in deinem Leben nur 3 oder 4 Mal richtig hast glauben können. Und im Übrigen fällt alles der Selbstkritik anheim. Das ist zwar gerecht und richtig, aber so kann man nicht in einem Kloster leben. Wenn man sagt, alles ist korrupt und jeden Tag erleben wir nur menschliche Scheiße, das Wort Scheiße ist mir sympathisch, denn man hat oft bemerkt, dass ich die Analsprache liebe. Die Analsprache heißt zum Beispiel, der Papst ist wie ein Kuckuck in Bezug auf die Diözesen der Kirche. Er frisst die Eier und scheißt alte Kardinäle heraus nachher. Das, was herauskommt bei dem Ausbeuten, das der Papst gegenüber der Christenheit veranstaltet, ist schisserig und nennt sich Kardinal. Naja, Kirchenkritik ist uns nicht fremd und die Frage ist nur, ob man sie von außerhalb her gebraucht oder ob man das Sakrament, die Taufe und die Eucharistie so stark macht, dass sie den Menschen im Zweifelsfalle halten. Damit bist du beim Thema Sakrament. Und da gibt es in der Gegenwart häufig den größten Unterschied. Nach meiner Auffassung ist Christus im Sakrament nur gegenwärtig, wenn ich daran glaube und weil ich daran glaube. Das kann ich nicht mitmachen, lieber Bruder Martin. Das kann ich deshalb nicht mitmachen, weil wir Gottes Gegenwart nicht abhängig machen können von unserem zugegebenermaßen schwachen Glauben. Wenn der Glaube nicht heilig ist, gerade wenn der Mensch Sünder ist, dann kann sich das doch nicht darauf ausweiten, dass selbst die Gegenwart Jesu im Sakrament bestritten wird. Sie ist zu bestreiten, wenn ich nicht daran glaube und wenn Katholiken meinen, sie müssten in der Monstranz Christus durch die Gegend tragen, dann ist das so, wie wenn man sein Mittagessen vorher durch die Stadt schleppt. Das tut man ja auch nicht. Also es kommt darauf an, an Jesus zu glauben und nicht die Hostie anzubeten. Darin zeigt sich ein Unterschied, der mehr mit mittelalterlicher Philosophie zusammenhängt, als mit gemeinsamer Orientierung an der Bibel. In der Bibel heißt es, und das betonst du auch immer wieder, zum Beispiel gegenüber Zwingli und anderen komischen Leuten, du betonst, hoc est enim corpus meum, schreibst du mit Kreide auf den Tisch, weil Zwingli gesagt hat, das ist bloß ein Symbol. Aber in der Gegenwart, schon seit langem, wird die reale Gegenwart Christi im Sakrament bestritten. Häufig jedenfalls. Es gibt natürlich von allem Ausnahmen. Es gibt in Hamburg evangelische Kirchen mit Tabernakel, wo die Katholischen gerade den Tabernakel ausbauen oder verstecken in irgendeiner Seitenkapelle. Es gibt in der evangelischen Kirche eigentlich alles. Das hängt zusammen mit unserer Auffassung von Kirche. Wenn Kirche nicht stark ist, sondern anfällig, dann ist auch die Einheit der Kirche zu betonen nicht für sich schon etwas Wertvolles. Für mich ist das Christentum dann im Eimer, wenn aus der von Gott gewollten Einheit Beliebigkeit und Verschiedenheit wird. Das meine ich auch nicht. Ich will keine Beliebigkeit. Ich will verbindliches Leben. Ich will Orientierung an der Bibel und am Glauben. Aber wenn man in die Gegenwart guckt, dann glauben auch Katholiken immer weniger an die Verbindlichkeit der Bibel. Und bei Evangelischen ist es schon längst abhandengekommen, wie man in der modernen Sexualethik erkennt. Wer Homo-Ehe bejaht und Scheidungsgottesdienste einführt, wie deine Jüngerinnen und Jünger, der ist weit ab von der Bibel. Das habe ich alles nicht gewollt, lieber Bruder Bernhard. Bleiben wir dabei, was Karl Barth gesagt hat, einer der größten Theologen nach dir, lieber Bernhard. Karl Barth hat gesagt, lieber katholisch als neuprotestantisch. Und neuprotestantisch sind die Leute mit den Scheidungsgottesdiensten und Homo-Ehen und ohne jede Gegenwart von Christus im Sakrament. Wir Katholiken sind da eher platonisch orientiert, so war das auch im Mittelalter, dass ein Symbol nicht nur ein Symbol ist, sondern ein Stück immer reale Gegenwart des Abgebildeten ist. Man zerreißt doch auch nicht das Foto seiner Verlobten. Das Foto ist ein Zeichen. Und man verehrt dieses Zeichen und rahmt es. Aber man tritt nicht darauf herum. Es ist nicht Altpapier. Und daran wird deutlich etwas von dem, was wir vom Zeichen denken. Ein Zeichen kann ein heiliges Zeichen sein, wenn es in einer Gemeinschaft so wie die Gemeinschaft selber wie Gottes Menschwerdung selber gedacht wird. Nicht wahr, lieber Luther? Man kann Gott sich vorstellen als eine Idee und dann sagt man, viele Menschen glauben an solche Ideen. Aber das Entscheidende ist, und das sagst du auch, dass Gott Mensch geworden ist, dass er teilhat an uns, dass er nicht fromme Sprüche macht und nicht sagt, freut euch, sondern real Kind geworden ist, real gelitten hat, real gestorben ist. Zeichen für Gott. Die ganze biblische Religion setzt Zeichen und die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus ist das stärkste Zeichen. Aber diese Zeichen sind nicht leer, sondern gefüllt. Sie sind nicht nur didaktisch, sie sind nicht nur Anschauungsmaterial, sondern haben immer ein großes Quantum, ein großes Stück von der Wirklichkeit, die sie abbilden. Ich komme also zu dem Ergebnis, dass katholisch sein jedenfalls für dich bedeutet, ein starkes Medienbewusstsein haben, sich orientieren an der Wirksamkeit und der Bedeutung der Medien und nicht nur der Ideen. Ich muss sagen, dass mir als Mönch natürlich die Bedeutung der Bilder und Zeichen vertraut ist und lieb ist. Deshalb habe ich auch nichts gegen Heiligenbilder. Und die Frau von Herrn Berger hat sich dafür eingesetzt, dass im Magdeburger Dom die Mutter Gottes geehrt wird durch einen Blumenstrauß. Jeweils, jede Woche neu. Darüber war ein Streit entbrannt, der feurige Sitzungen des Kirchenvorstands zur Folge hatte. Darf man eine mittelalterliche Marienfigur durch Blumen ehren? Und die Antwort war ganz in meinem Sinne. Man darf, weil das Ehren der Zeichen damit zu tun hängt, damit zusammenhängt, dass diese Zeichen nicht belanglos sind, sondern ein Stück Wirklichkeit. Und das sind Gedanken, die in der Reformation bewegt wurden und die eigentlich auch heute eine Denkaufgabe sind. Welche Bedeutung haben Zeichen für die Menschen? Ich glaube, dann verstehen wir die ganze Bibel besser, wenn wir uns daran orientieren, wie wichtig die Zeichen überhaupt sind und dass die ganze biblische Offenbarung Zeichen von Gott sind, inklusive Menschwerdung Gottes in Jesus. Für problematisch halte ich, dass du dein Gelübde gebrochen hast, dein Mönchsgelübde. Aber ich habe mich für die Freiheit entschieden. Ja, das Problem ist, dass dieses Schule gemacht hat. Die Mönchsgelübde sind mit der Ehe vergleichbar. In einer Welt, in der die Hälfte aller Ehen geschieden wird, sagt man auch, ich bin für die Freiheit und nicht für die Bindung. Aber ich denke, dass zu uns Menschen dazugehört, und das gehört auch zu deinem Glaubensbegriff, dass Glaube etwas mit Treue zu tun hat. Ganz viel. Und Jesus lehnt immer wieder die Ehescheidung ab, das häufigst überlieferte Jesuswort. Denn er kann keinen treuen Gott verkünden, wenn unter Menschen die Treue nicht ernst genommen wird. Also noch einmal, nicht zu heiraten ist Sünde, sondern ein Versprechen nicht zu halten. ein feierliches Versprechen, das man Gott und der Kirche gegeben hat. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie weit man die Zahl der Sakramente ausdehnt. Und da muss ich zu deinen Gunsten sagen, lieber Martin, dass die endgültige Zahl der Sakramente erst mit dem Konzil von Trient, also um die Mitte des 16. Jahrhunderts, festgelegt wurde. Man kann nicht sagen, die Ehe sei vorher kein Sakrament gewesen, aber die Klarheit darüber bringt erst das Konzil von Trient. Neulich hat mir ein Pastor geschrieben, und das hat mich bestätigt und ist auch ein Stück Gemeinsamkeit. Wenn es mit den Menschen zu Ende geht, machen sich manche daran, dass sie zu rechnen beginnen. Dass sie fragen, was habe ich getan und geopfert? Und wie wird es mit meinem Lohn stehen? Die Antwort auf dieses Problem, hat der Pastor geschrieben, ist, diejenigen, die singen, werden auferstehen. Also nicht diejenigen, die rechnen, die fragen, habe ich wirklich ein gutes Gewissen? Nein, natürlich nicht. Dadurch wird man nicht froh. Aber die Singen werden auferstehen. Das ist wie mit dem Tanzen. Liturgie ist übrigens auch eine Art von Tanz. Augustinus, unser gemeinsamer Vater, hat gesagt, lerne tanzen, Mensch, damit die Engel dich nicht als Fremdkörper ansehen müssen. Und deshalb kann ich auch nur sagen, die Singen werden auferstehen. Das Singen ist nicht eine Pflichtübung zur Bewegung des Kreislaufs morgens zwischen 6 und 8, sondern ist etwas ganz anderes in dieser Welt. Die Singen werden auferstehen, das ist ewiges Leben. So hat man sich das auch vorgestellt. Also, wir beide sind Mönche und sollten im Zweifelsfall nicht an den Sünden und Verdiensten und Schwierigkeiten uns orientieren, sondern sollten unseren Glauben im Singen feiern. Und du, Luther, hast uns besonders schöne ökumenische Kirchenlieder geschenkt. Und das ist ganz in meinem Sinne, ganz im Sinne meiner Mönche, für die das Singen der Ausdruck dessen ist, dass sie überhaupt zu Gott gehören und dass sie Gott lieben. Und deshalb bin ich immer froh, wenn ich in eines meiner Klöster komme und die Einladung heißt Deus in adjutorium meum intende. Und bei mir heißt das, singt dem Herrn ein neues Lied. Wie soll es weitergehen mit der getrennten Christenheit? Ich glaube, dass die Trennung hauptsächlich aufrechterhalten wird, durch die Berufs- und Profilierungsangst von Theologen. Die machen immer die feinen Unterschiede, wo der normale Mensch von der Straße, der normale Abt aus dem Kloster, der normale Reformator, der normale Pfarrer gar nicht mehr mitkommt. Die Trennung wird aufrechterhalten, durch die Berufs- und Profilierungsangst der Theologen. Natürlich können sie sich längst einigen. Und es ist eine Schande, dass die Leute immer wieder Angst haben, durchs Examen zu fallen und deshalb getrimmt werden darauf, diesen nötigen Schutzwall, die Dogmen sind ein nötiger Schutzwall, das gebe ich ja zu, aber diesen zu verwechseln mit einer Waffe gegen den Kollegen. Und positiv heißt das, die Kontemplation entdeckt in der Bibel die Frage nach Gott und die Spuren seiner Liebe. In der Bibel wird die Frage nach Gott entdeckt und wehe der Bibelauslegung, die das vergisst. Wehe dem Mönch, der vergisst, dass er wegen Gott Mönch geworden ist. Von einem der letzten 5 Prioren von Bochum-Stiepel weiß ich das. Da war ein Kandidat, der alles Mögliche wissen wollte, wie viele Unterhemden er mitbringen müsste und welche Schuhe. Und den Prior hat gestört, dass das Wort Gott nicht vorkam. Darüber nachdenken. Auch als Professor der Exegese fragt man viel zu wenig nach dem, was sagt dieser Text über Gott, womit berührt er damit das Eigentliche, das Eingemachte. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, lieber Bruder Martin, freue dich an der Rose, denk an die Mutter Gottes dabei. Das bezweifelst du übrigens ausdrücklich nie, dass sie Mutter Gottes genannt werden muss. Und ich freue mich an dem Honig aus Stiepel. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Herr Professor, einen sehr originellen Vortrag heute Abend und so viel gespickt voll von Wahrheiten auf humorvolle Art vorgetragen. Vielleicht können wir einiges noch ins Tageslicht mehr befördern. Wer möchte Fragen stellen? Es gibt so wenig davon, deswegen ist er unerschwinglich.
Ja, ich habe an Sie erstmal großen Dank. Meine Frage ist die Rechtfertigung durch Sehnsucht. Das hat mich also so gewaltig beeindruckt. Ich hatte selbst mal ein Praktikum zu machen bei Benediktinerinnen und die für mich verantwortlich waren von einer Schule her, haben gefragt, die Benediktinerin über mich gefragt, woher ich denn die Kraft hätte, mit diesen Jugendlichen, die zur Erholung kamen, so viel zu tun. Ja, dann kam die Benediktinerin zu mir, nun frage ich Sie mal, woher haben Sie denn die Kraft? Ich wusste das zu der Zeit auch nicht, denn ich war wirklich sehr zu verstehen suchende Christin damals. Aber später konnte ich ihr schreiben, ich glaube aus lauter Sehnsucht. War ich dann gerechtfertigt damals?
Bernhard würde sagen, ob wir in den Himmel kommen, das ist Chefsache Gottes. Aber das, was wir tun können, ist wie wenn ein Witz erzählt wird. Wir können über den Witz lachen, wir können uns über die Botschaft freuen und wir können suchen nach der Freude in der Botschaft. Das ist das, was uns trägt. Nicht die Enttäuschung bringt uns letztlich weiter. Enttäuschung muss auch mal sein, nicht nur lauter Bestätigung, aber am Ende jede Enttäuschung, die wiedergefundene Freude. Das ist das, was trägt.
Das heißt, im Himmel wird nur gelacht.
Im Himmel wird nicht nur gelacht, das ist kein Karnevalsverein, wo es darauf ankommt, lauter Pointen zu schießen, sondern stell dir vor, Du bist nicht mehr und es gibt nur noch Gott. Das ist der Himmel. Stell dir vor, es wäre jeden Tag so wie im Kloster in Stiepel. Benedikt, mein großer, alter, guter Freund auf dem Stuhl des heiligen Petrus, hat auf dieselbe Frage geantwortet, der Himmel wird sein wie meine Heimat in Niederbayern. Und in meinem Buch über das Vaterunser habe ich zum Stichwort Vater dazu geschrieben, für jeden ist das, wo er hingeht, eine Heimkehr nach Hause. Das heißt, wir leben von dem, was man uns am Anfang mitgegeben hat, und wir leben auch in unserer Sehnsucht von dem, was wir schon immer wollten. Und dann habe ich Benedikt geschrieben, das steht auch in dem Buch, von dem Garten meiner Großmutter. Das wäre für mich der Inbegriff des Himmelreiches.
Wollen Sie noch gute Antworten hören? Bitte, haben Sie Mut.
Professor Berger, warum tun sich die evangelischen Christen so schwer mit dem Kreuz an?
Da kann man auf jede dieser Fragen antworten, nicht alle. Nicht alle. Es gibt viele Evangelische, die das Kreuzzeichen machen können. Aber wenn man das nicht kann, liegt es daran, an dem, was ich vorhin gesagt habe, dass eine Tendenz besteht, aufgrund des heiligen Augustinus, das Sichtbare abzuwerten und allein das Unsichtbare zu zählen. Ein evangelischer Christ, der kein Kreuzzeichen machen kann, sagt, das Sichtbare ist doch nichts wert. Und ich würde ihm antworten, meinen Sie, dass das nichts wert ist, wenn die Fußballspieler aus südlichen katholischen Ländern, bevor sie ein Tor schießen, ein Kreuzzeichen schlagen, manchmal vom Fernsehen mit Wanne abgebildet? Ich finde das schön, weil es Ausdruck eines Gottvertrauens ist, der für den Menschen selbst ein bisschen Zeit kostet, eine Zehntelsekunde, aber das Leibliche trägt. Man kann die Seele nicht vom Leibe trennen. Gerade bei Fußballspielern ist das überdeutlich. Und deshalb kann ich nur dazu auffordern, zumindest wenn Sie Fußballspieler sind, machen Sie öfter das Kreuzzeichen.
Ja, ich bin Lutheraner und wäre so schön, wenn wir mal so zueinander kämen, so ins Gespräch wie die beiden. Und Luther hat sich ja auch früher bekreuzigt. Das ist ja heute noch so, wenn sie es machen.
Ja, Luther ist neben dem heiligen Bernhard ein gemeinsamer Orientierungspunkt für die Frage der Einheit der Christen. Luther war viel katholischer, als wir uns das vorstellen können, als wir das jemals gedacht hätten. In meiner Jugend gab es ein Buch, das hieß Der katholische Luther und nahm besonders auf die Zeiten Bezug, in denen Luther katholisch geprägt wurde. In Wirklichkeit hat er diese Einfärbung nie vergessen und nie verloren. Und wenn Evangelische sich stärker an Luther orientieren, ist schon mehr als die Hälfte gewonnen.
Darf ich mal grundsätzlich eine Frage stellen zu der Ökumene? Wir alle, die wir hier sitzen, haben doch, glaube ich, das Gefühl, dass in der Ökumene sehr, sehr viel passiert. Das heißt, in der Basis geht man friedlich, harmonisch aufeinander zu. Und wenn man mal die letzten Jahre sieht, hat man das Gefühl, es bewegt sich viel. Viel mehr, was Sie eben angedeutet haben, als die da oben vielleicht auch wahrhaben wollen oder zustande bringen. Wie würden Sie das denn einstufen, dass von der Bewegung unten vielleicht eine Ökumene irgendwann das Ziel erreicht?
Das glaube ich schon. Das ist auch meine eigene Erfahrung. Ich habe öfter Kontakte mit den Christusträgern, eine evangelische Bruderschaft, die auch zölibatär leben. Und wenn wir 3 Tage zusammen leben und beten, dann gibt es nicht den Schein einer Kontroverse, sondern dann versammeln wir uns um die Mitte, die Jesus Christus ist. Und deshalb stelle ich mir das so vor, wie das bei meinen Doktoranden und mir war. Die schönsten Stunden in meinem Leben, in meinem Berufsleben, waren diejenigen, wo wir gemeinsam lange über einem Text gesessen haben, der rätselhaft war, der schwierig war, wo wir uns beide aufgrund des Textes näher kamen und uns ausgetauscht haben, ohne irgendeine dogmatische Problemstellung. Die Bibel ist so reich und enthält so viel, dass sie viel zu schade ist, um als Steinbruch für Bibelzitate benutzt zu werden. Das ist ganz peinlich, wenn man die Bibel für Bibelzitate benutzt, sondern sie will in ihrem Geist erfasst werden, das heißt in ihrer zentralen Aussage über Gott, und die ist nie langweilig, sondern immer spannend, besonders wenn man das hinter einem Text neu entdecken kann. Bitte schön.
Was hätte Bernhard Ihrer Meinung nach zum Ablasshandel gesagt?
Zu wem?
Zum Ablasshandel. Wie hätte er darauf reagiert, wenn das zu seiner Zeit damals schon üblich gewesen wäre?
Er hatte gar keine Zeit, sich über solche Randphänomene auszulassen. Wenn man wie Bernhard als Manager unterwegs ist und hunderte von Klöstern gründet, dann gibt es Wichtigeres als die Frage, ob bei einem Ablass auch sichtbare Zeichen der Wiedergutmachung erforderlich sind. Natürlich sind sie bei jeder Sünde erforderlich. Deshalb genügt es doch nicht, dass Sünden vergeben werden, sondern zur Sündenvergebung gehört auch, dass man in der Kirche, in der sichtbaren Welt, den Schaden nach Kräften wieder gut macht. Das erwartet die Kirche und das heißt auf Deutsch Ablass. Es geht also in erster Linie um die Folgen der Sündenvergebung, die für Menschen darzustellen sind. Nicht als ob durch das Geld die Sünden vergeben würden. Die Sünden sind in der Beichte vergeben und der Beichtvater vergibt sie auch nicht subjektiv und er sagt, Dominus Jesus Christus te absolvat, in de ego te absolvo, also darauf hin, weil Jesus Christus vergibt, kann auch der Beichtvater vergeben. Aber dann sind die Sünden vergeben, aber damit ist doch nicht der Schaden in der Kirche häufig behoben, den man angerichtet hat. Und deshalb finde ich, ist es völlig richtig, dass man erwartet, dass dieser Schaden irgendwie wieder gut gemacht wird. Wiedergutmachung ist doch kein Ärgernis, ist kein Skandal, ist doch nicht etwas, dass die Konfessionen trennt.
Ich komme auch nochmal auf den Begriff der Sehnsucht zurück. Was mich ebenfalls sehr fasziniert hat, aber etwas provozierend, ist das nicht etwas verniedlichend? Gibt es nicht genug Menschen, die wir leben, vielleicht sogar uns selbst, die diesen Heimatbegriff nicht kennengelernt haben und deren Sehnsucht sich darum nicht umsonst des Öfteren in Süchten ventiliert? Oder leben wir nicht in einer Welt, die gerade diesen Heimatbegriff Gott sei Dank nicht verallgemeinernd, aber oft zumindest im Einzelnen gar nicht mehr kennt?
Also bei der Sehnsucht geht es zunächst um das Eingeständnis, ich kann es nicht machen, im Sinne Luthers. Ich kann mich nicht selber glücklich machen, sondern es muss mir geschenkt werden. Ich habe Sehnsucht nach meiner Frau. Wenn ich sie morgen Mittag so die Bundesbahn will, gesund wiedersehe. Die Sehnsucht ist bezogen auf Gott genau das, was der heilige Augustinus, den wir heute Abend mit Recht so oft zitiert haben, meint, wenn er sagt, unser Herz ist unruhig, bis es ruht in dir. Wir haben Sehnsucht nicht erst als Pensionär nach der Ruhe, die Gott bedeutet, nach dem vor Anker gehen können. Das geschieht auch ein bisschen in der Ehe natürlich. Man geht vor Anker in der Ehe. Das geschieht im Kloster. Die Stabilitas Lotzi ist die Stabilität an diesem Ort, hängt zusammen mit der Ruhe, die wir ersehnen, die wir auch brauchen, um uns entwickeln zu können. Und die Sehnsucht ist nicht einfach zu erfüllen und abzuhaken, sondern sie bezieht sich auf den ganzen Menschen. Sehnsucht nach Liebe, nach Schönheit, wie Augustinus sagt, nach ewiger Schönheit. Auch das ganze Thema Ästhetik und Schönheit in der Kunst, der Kirche und der Liturgie hängt natürlich zusammen mit Sehnsucht. Durch einen Kreuzgang wird meine Sehnsucht geweckt, nach Weite, nach Regel zugleich, nicht nach Formlosigkeit. Darüber müsste man öfter reden. Nach was sehnen wir uns eigentlich? Der Hinduismus hat deshalb und manchmal auch der Buddhismus hat deshalb so viele Anhänger, weil es dort auch um die Sehnsucht nach Weite geht. Deshalb hat sich meine evangelische Großtante beerdigen lassen bei Boje 846 südwestlich von Helgoland als Meerbestattung, weil sie die Unendlichkeit des Meeres und des Himmels ersehnte. Und Martin Luther würde dagegen sagen, diese Sehnsucht als Auflösung, als Versinken im Meer, das ist nicht das Himmelreich, sondern das Himmelreich ist, wenn wir Gott fröhlich entgegenlachen dürfen, wie Kinder zu Weihnachten, die sich freuen. Wenn Menschen fragen, wie stellen sie sich Gott vor, dann würde ich sagen, wie das Lachen und den Jubel einer Volksschulklasse, einer ganzen Klasse von Kindern, die einfach sich grundlos oder grundvoll freuen und die darin selig sind. Also die Sehnsucht betrifft schon den ganzen Menschen und ist nicht gefährdet durch die Kleinlichkeit, die man manchmal an den Glauben anlegt. Es gibt viele Menschen, die sagen, das kann ich alles nicht glauben. die müssen wir trösten und sagen, am Ende zählt das Maß ihrer Sehnsucht nach Gott. Am Ende zählt auch ihr kritisches Verhalten gegenüber falschen Sehnsüchten. Denn Sünde hat etwas mit Sucht zu tun. Und Sucht ist die Sehnsucht nach dem Falschen. Dass wir klug werden durch die Erfahrung, die wir mit Sünde machen, sie führt uns nicht wirklich weiter. Der heilige Bernhard greift einen mittelalterlichen Spruch auf. Dieser Spruch heißt Experto crede Roberto. Das ist also ein Wortspiel. Glaube Robert dem Experten. Robert ist hier eine beliebige Figur, also vertraue dem Experten. Und deshalb sagt Bernhard, glaube einem Erfahrenen. Du wirst einiges mehr in den Wäldern finden als in den Büchern. Holz und Steine werden dich lehren, was du bei deinen Lehrern nicht hören kannst. Holz und Steine werden dich lehren, was du bei deinen Lehrern nicht hören kannst. Experto crede Roberto, glaube den Menschen, die von ihrer Sehnsucht reden können und die darin ihre Menschenwürde realisieren.
Bernhard und Luther hätten gemeinsam die Kritik, die kritische Haltung gegenüber der Hierarchie. Das hat bestimmt seine guten Gründe, darin liegt aber vielleicht auch ein bisschen eine Gefahr, weil eine platte Kritik an den kirchlichen Amtsträgern ist ja heute fast allgemeingut. Könnte man nicht auch noch die Figur des Franziskus vielleicht einmal einführen, der gegenüber jedem kleinen Priester, der noch so moralisch schlecht lebte, Respekt zeigte, weil er das Altarsakrament spendete und Christus repräsentierte und der gegenüber dem Papst und also loyal war und mit dem Papst die Kirche nur reformieren wollte, und solche Gedanken, könnte man die nicht auch noch hinzufügen zu den beiden genannten Figuren?
Ja, natürlich, das wäre auch gut katholisch. Katholisch heißt immer et, das eine und auch das andere. Also Hierarchiekritik, weil man es im Orden besser machen will, natürlich, weil der Orden stärkere spirituelle Ressourcen hat, als normalerweise bei einem Weltpriester vorgesehen sind. Ich weiß, wovon ich rede. In meinem eigenen Studium spielte die Spiritualität noch keine Rolle. Mittlerweile hat sich das geändert, weil man das entdeckt hat. Der Pfarrer ist kein bloßer Manager, sondern vor allem und zunächst ein geistlicher Lehrer, und das geschieht anhand der Schrift. Die Menschen sind neugierig und gierig, zu erfahren, was steht in der Schrift, wie kann man in einer lebendigen Schriftauslegung Gott begegnen. Meine größten Lehrerfolge hatte ich als Kurseelsorger durch Bibelstunde, schlicht und ergreifend Bibelstunde, weil die Menschen in den Ferien Zeit hatten, sich mit der Bibel zu beschäftigen.
Ich glaube, wir sind am Limit unserer Zeit wieder angekommen, sollten doch auch noch etwas sich beim Büchertisch aufhalten können. Ich möchte Professor Klaus Berger ganz herzlich für sein Kommen danken und für seine so wertvollen auch Antworten jetzt auf die interessanten Fragen. und darf Sie einladen für das nächste Auditorium, das am Dienstag, den 10. Oktober hier stattfinden wird, wieder 20 Uhr. Das Thema ist der Rosenkranz, das Gebet, Geschichte, Wurzeln und Visionen. Es wird Frau Elsbeth Müller sprechen, eine Autorin, Journalistin aus Bottrop. Sie sind ganz herzlich wieder eingeladen. Und der Rosenkranz ist wirklich eine ganz interessante Entdeckung auf der Grundlage auch der Bibel, vor allem des Neuen Testamentes.
Liebe Kinder, der Herr Berger wollte mich erst nicht mitnehmen. Aber wie es meine Art ist, habe ich mich dann eingeschlichen und gleich meinen Kater mitgebracht. Denn wir zusammen sind die schwarz-rote Koalition. Und die ist stärker als alles. Und bei Bernhard wie bei Luther gibt es mich ausgeprägt. Luther hat mich mit Tinte beworfen, ohne Folgen, wie man sieht. Aber die Einigkeit von Bernhard und Luther missfällt mir zutiefst. Den 30-jährigen Krieg fand ich geil. Und wenn Christen sich streiten, bis aufs Messer, dann ist es für mich immer ein Grund, Champagner zu trinken. Die beiden heute Abend haben mir den Champagner versauert. Daher, ich bin anderer Meinung. Miau, ich auch.